HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Die Unfallkreuze am Straßenrand dokumentieren es, die vielen Kerzen und Plüschtiere an Tatorten oder symbolischen Trauerorten weisen darauf hin. Betroffene Posts in sozialen Netzwerken sind ein Beispiel dafür. Es gibt offenbar eine Sehnsucht, seine Trauer öffentlich zu bekennen. Vorbei sind die Klagen, Trauer würde nur im Privaten stattfinden. Mittlerweile scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Der Rückzugsraum Friedhof ist verwaist. Die Trauer findet jetzt eher in der City statt, mit Teddybären, Blumen und Kerzen. Aber was bedeutet dieses öffentliche Bekenntnis? Trauern die Menschen, um sich selbst zu spüren? Jenseits der Norm. Michael Hollenbach hat sich in Camino in HR2 Kultur mit dem Wandel der Trauerkultur auseinandergesetzt.
Zerstörte Buden, Tote und Verletzte. Viele Menschen werden beim Bummel auf dem Weihnachtsmarkt überrascht. Gegen 20 Uhr rast in Berlin ein Lastwagen an der Gedächtniskirche in den Weihnachtsmarkt, tötet 9 Menschen, mindestens 50 werden zum Teil lebensgefährlich verletzt.
Vor 11 Monaten starben bei einem islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 12 Menschen. In den Tagen nach dem Anschlag kamen viele Besucher in das evangelische Gotteshaus.
Wir haben in den ersten Tagen unsere Kirche jeweils bis 23 Uhr offen gehalten, um eben den vielen Menschen, die diesen besonderen Ort der Stille und der Ruhe auch suchten, um für ihr eigenes Erleben Raum zu finden, die Gelegenheit dazu zu geben.
Pfarrer Martin Germer berichtet, dass die Gemeinde unmittelbar nach dem Anschlag aktiv wurde.
Es war tatsächlich so, dass schon 2 Stunden nach dem Anschlag an Ort und Stelle in Absprache mit dem regierenden Bürgermeister und mit mir als Pfarrer der Gedächtniskirche und weiteren Beteiligten wir festgelegt haben, es sollte am Folgetag abends eine Andacht geben. Es wurde dann daraus ein ökumenischer Gottesdienst.
Keine 24 Stunden nach dem Attentat fand in der Gedächtniskirche ein ökumenischer Gottesdienst statt, der live im Fernsehen übertragen wurde.
Man muss ja auch dabei nochmal daran erinnern, dass an diesem Abend ja noch überhaupt gar nicht ganz genau klar war, was überhaupt geschehen ist. Der Attentäter war auf der Flucht, war noch nicht identifiziert. Die Todesopfer waren noch nicht identifiziert. Wir brauchen schon mal einen Gottesdienst, der der Erschütterung und dem Schrecken Ausdruck gibt, um die Menschen, die dabei umgekommen waren, die vielen anderen, die seelisch tief erschüttert und verletzt waren und gleichzeitig so der Frage, ja, und was bedeutet das jetzt für unsere Gesellschaft? Wie können wir es vermeiden, dass das jetzt zu einer Vertiefung von Spaltung in der Gesellschaft führt?
Diese Kirche wird weiter ihre Botschaft in die Welt tragen. Sie wird gerade jetzt wieder neu mahnen und zeigen, wohin es führt, wenn Menschen sich der Gewalt hingeben. Und sie wird unbeirrt bezeugen, dass die Kraft der Versöhnung stärker ist als der Hass. Amen.
Ich möchte auch sagen, dass es uns tatsächlich als Kirchen leichter fällt, da etwas zu machen, weil wir eben einfach mit unseren Gottesdiensten Grundformen dafür haben. Und wenn wir das dann gleichzeitig so gestalten, dass das jetzt nicht eine Vereinnahmung ist, dass niemand sich da ausgegrenzt fühlen muss, dann ist das etwas, was in der deutschen Tradition, glaube ich, gut bewährt ist.
Der Staat hat bis heute keine eigenen säkularen Rituale gefunden, die diese kirchlichen Rituale ersetzen können. Da ist tatsächlich der Einfluss der Kirche noch sehr stark, weil die Kirchen das Einzige anbieten, was wohl trotz säkularer Gesellschaft immer noch in unserem gesellschaftlichen Raum akzeptiert wird.
Sagt Rainer Sörries, der ehemalige Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Doch es gehe nicht nur um die Rituale, betont der katholische Liturgiewissenschaftler Winfried Haunerland.
Wir spüren als Gesellschaft auch, und auch unsere Politiker spüren ja an dieser Stelle, dass hier plötzlich letzte Fragen nach dem Sinn, nach dem Woher, dem Wohin aufbrechen und dass eigentlich wir in solchen Katastrophenfällen völlig haltlos sind. Wir sehen plötzlich, dass wir das Leben nicht einfach in der Hand haben. Und in dieser Situation reicht es offensichtlich nicht, wenn ein Vertreter des Staates allen Beileid ausdrückt, sondern wir spüren, dass es jetzt etwas geben muss, was noch einmal die Tür zu einer anderen Welt aufmacht.
Öffentliche Trauerfeiern nach traumatischen Ereignissen wie Katastrophen oder Terroranschlägen werden kirchenintern als riskante Liturgien bezeichnet. Stefan Goldschmidt ist Referent für Gottesdienste in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Warum solche spontanen Trauergottesdienste riskant sein können, erläutert Goldschmidt am Beispiel der Love Parade-Katastrophe. 2010 kamen in Duisburg bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben. Für viele Teilnehmer war die Frage der Schuld sehr wichtig.
Wer durfte dort mitwirken an dem Gottesdienst? Da stellte sich dann natürlich die Frage, nimmt man den Oberbürgermeister, nimmt man den Veranstalter der Love Parade? Oder liegen da nicht sozusagen auch diese Schuldfragen? Und deswegen ist es so riskant. Und bei der Love Parade zum Beispiel kann ich nur sagen, dass diese öffentliche Trauerfeier boykottiert wurde von Teilnehmern der Love Parade, die gesagt haben, wir gehen da nicht hin. Wir suchen uns sozusagen einen anderen Ort und eine andere Form der öffentlichen Trauer.
Stefan Goldschmidt nennt einen weiteren Aspekt der riskanten Liturgien.
Wie wird bei der Trauerfeier beispielsweise der bedacht, der auch zu Tode gekommen ist, nämlich der Täter? Darf ich das verschweigen? Was tut das mit den Angehörigen der Opfer, wenn ich auch für diesen Menschen zum Beispiel eine Kerze anzünde?
Bei den Amokläufen von Winnenden und Erfurt wurde im Gottesdienst auch eine Kerze für den Täter angezündet. Eine falsche Entscheidung, meint der Liturgiewissenschaftler Winfried Haunerland.
Dennoch glaube ich, dass es nicht richtig ist, im Blick auf die Situation der verunsicherten Menschen hier einfach Opfer und Täter gleich zu behandeln. Trauerarbeit hat immer auch etwas Parteiisches. Ich kann nicht gleichzeitig die Angehörigen des Täters und der Opfer begleiten.
In einem Monat wird es zum Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt einen Gedenkgottesdienst geben. Eine Kerze für den Täter Anis Amri wird dort nicht brennen, sagt Pfarrer Martin Germer.
Es würde falsch verstanden und würde falsche Signale setzen, dass auf eine andere Weise, wenn wir sagen, wir glauben an die Vergebung der Sünden, wir auch den Mörder eines solchen Anschlages nicht aus unserer Fürbitte entlassen dürfen. Das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass das in diesem Gottesdienst oder an diesem Tag dann seinen Raum hat.
Am 24. März 2015 zerschellt ein Airbus von Germanwings an den Felsen der französischen Alpen. Unter den 150 Toten befinden sich 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Josef-König-Gymnasiums in Haltern. Ulrich Wessel ist der Direktor dieser Schule. Zwei Jahre nach der Katastrophe blickt Wessel zurück auf die große öffentliche Anteilnahme. Auf dem Schulhof erinnerten damals neben den Kerzen auch viele Fotos an die Verstorbenen.
Es waren einfach die Bilder Zeichen der gemeinsamen Vergangenheit und die Kerzen einfach Zeichen der Verbundenheit. Es war hier vor meinem Zimmer wirklich ein ganz großes Lichtermeer, 250, 300 Quadratmeter groß. Und ich fand diesen Gedanken ja fast ein wenig tröstend, dass jeder sah, er ist nicht in seiner Trauer alleine, sondern die gesamte Stadt Haltern trauert mit.
Ulrich Wessel steht in seinem Büro und blickt nach draußen auf den Schulhof.
Es war mir von Anfang an wichtig, dass wir irgendwie versuchen, zum Schulalltag zurückzukehren, aber nicht um den Preis des Vergessens willen, sondern dass wir eben dieses Gedenken den Schülern bewahren. Und deshalb haben wir die Gedenktafel auf dem Schulhof mit den Namen aller Schüler.
Eine Reihe von Bäumen führt zu der Stahltafel mit den Namen der Verstorbenen.
Die 18 Bäume sind 18 japanische Kirsche, weil in der japanischen Mythologie ist die Kirsche so ein Zeichen auch des wiederkehrenden Lebens. Und der Stahl ist Kortenstahl. Kortenstahl ist ein Stahl, der anrostet, aber nicht verrostet. Und das ist so das Zeichen der Vergänglichkeit der Stahl. Und die Namen sind ja rausgeschnitten. Die fehlen ja eigentlich so, wie die Namen fehlen, so fehlen auch die Kinder.
In einem Kursraum erinnern unter anderem Fotos und erloschene Kerzen an die Verstorbenen. Nicht bei allen Dingen ist der Bezug zu Tod und Trauer sofort erkennbar. In der Mitte des Raumes liegen auf dem Boden blaue, gebastelte Papiervögel.
Wundert man sich ja, was das ist. 1000 Kraniche. Von der Schule in den USA, es gibt eine Sage, wenn jemand 1000 Kraniche faltet, hat er von den Göttern einen Wunsch frei. Und der Wunsch ist natürlich klar, dass die Kinder zurückkommen. Ach Gott, ist ein bisschen schräg.
Früher stand vor allem das christliche Kreuz für Tod und Auferstehung. Heute gibt es Kirschbäume aus der japanischen Mythologie, Stahl, der Vergänglichkeit symbolisiert, Papierkraniche und ein freier Wunsch bei den Göttern.
Das ist die Abschutzstelle aus der Ferne fotografiert. Da unten, wo die Barke ist, da ist er reingegangen.
Ulrich Wessel blättert durch einen Fotoband. Ein Jahr nach der Katastrophe ist er noch einmal mit einer Schülergruppe in die französischen Alpen gefahren. zu jener Stelle in Seyne-les-Alpes, an der das Flugzeug am Berg zerschellte.
Ich glaube, dass einfach der Ort wichtig ist, weil es ja wirklich der Ort ist, wo die Kinder jetzt in dem Fall zuletzt waren. Und das mag auch ein wichtiger Grund sein, warum halt dieser Ort den Eltern so wichtig ist.
Nicht nur den unmittelbar Betroffenen ist so ein Ort wichtig, sagt der Berliner Pfarrer Martin Germer. Er steht neben der Gedächtniskirche an jener Stelle, die knapp ein Jahr nach dem Anschlag an die Opfer erinnert. Viele Kerzen, Blumen, auf einem Plakat die Frage, warum.
Ich glaube, es ist auch für ganz viele Menschen wichtig, einfach wahrzunehmen, hier wird dem Gedenken Raum gegeben. Und Menschen kommen hierher und fragen, wo ist denn das? Und das ist dann nicht touristische Neugier, sondern das ist einfach das Bedürfnis, man möchte dieses gerne wissen. Man sucht vielleicht auch ein bisschen diese Gewissheit, das ist nicht vergessen.
Der evangelische Theologe Stefan Goldschmidt verweist auf die Kreuze am Straßenrand, die an Verkehrstote erinnern.
Man braucht einen Ort, wo man die Trauer ausdrücken kann. Und zur Trauer kommt eben auch noch hinzu die Ohnmacht, dass man eben mit diesem Schicksal irgendwie umgehen möchte. Man fühlt sich alleingelassen. Auch auf den Verstorbenen ist man vielleicht wütend. Warum ist jemand so schnell gefahren? Warum ist jemand vielleicht alkoholisiert gefahren? Diese Sache will man irgendwie ausdrücken und deswegen sucht man sich einen Ort, wo man dieser Trauer, Wut, Ohnmacht Ausdruck verleihen kann.
Solche Orte, an denen ein Mensch ums Leben gekommen ist, werden in der Trauerkultur immer wichtiger, sagt die Sterbebegleiterin Silvia Brathuhn.
Immer mehr Menschen sagen, ja, der Friedhof, da liegt nur der Körper. Der war nie beseelt an diesem Ort, aber an dem Straßenkreuz, an dem Ort, da hat er seinen letzten Atemzug ausgehaucht. Dieser Ort ist sozusagen Zeuge für das letzte Lebendige. Für mich hat es was damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Rituale sich gerade ändern.
In ganz Deutschland finden sich seit rund 20 Jahren Tausende von Unfallkreuzen am Straßenrand. Erinnerungen an den Tod meist junger Menschen. Ein schlichtes Kreuz, Kerzen, Blumen, an den Baum geheftete Texte, wie für die tödlich verunglückte Elena. Carsten, ein Schulfreund der Verstorbenen, war schon mehrmals an der Unfallstelle einer stark befahrenen Bundesstraße.
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt was finden, was mich begreifen lässt, was da passiert ist. Und deshalb bin ich da auch hingefahren und habe da auch mit zwei Freundinnen Blumen niedergelegt.
Vielleicht wiege der Tod noch schwerer, wenn die Betroffene, wie Elena, völlig schuldlos an dem Unfall sei, meint Carsten.
An der Unfallstelle selber, da war dann das totale Schweigen. Es flogen noch irgendwo irgendwelche Stoßstangenteile im Feld rum und das ganze Gras war platt gemäht und der Baum war total zerbröckelt an der Seite, wo das Auto gegengeknallt war. Es war alles sehr präsent, so was da an dem Abend passiert ist, auch wenn es nicht wirklich da war.
Die Familie, die Freundinnen und Freunde suchen Orte, an denen sie dem Verstorbenen möglichst nahe sind. Und das ist oft nicht mehr das Grab auf dem Friedhof.
Es hat sich hier ein Bedürfnis Bahn gebrochen, das zuvor offensichtlich unterdrückt werden musste,
sagt der Kulturhistoriker Norbert Fischer.
Es hat ja verschiedene Katalysatoren dieser Entwicklung gegeben. Ich denke, ein entscheidendes Ereignis war die Trauer um Lady Diana 1997 nach ihrem tragischen frühen Unfalltod. Ich denke, der erste weltweit medial inszenierte Trauerfall. In Deutschland spielte dann vor einigen Jahren der Tod des Fußballtorwarts Robert Enke eine wichtige Rolle, wo auch nicht nur eine ganze Stadt, also in dem Fall Hannover, sondern ein ganzes Land mitgetrauert hat. Es scheint mir, dass diese Anlässe den Menschen Möglichkeiten geben, die Gefühle auch zu zeigen, die sie eigentlich in sich tragen.
Nach dem Tod des Fußballers leuchtete ein Meer an Kerzen. Zahlreiche Gegenstände, die die Menschen mit Robert Enke verbanden, wurden vor dem Fußballstadion abgelegt. Für Norbert Fischer ein Beispiel, wie Menschen sich neue Wege suchen, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.
Auf Friedhöfen gibt es bis heute mehr oder weniger relativ strenge Satzungen, Reglements, die vorschreiben, wie man eine Grabstätte zu gestalten hat. Diese strengen Vorschriften sind eigentlich in einer postmodernen Gesellschaft nicht mehr angemessen. Und da die Menschen auf den Friedhöfen noch nicht die Möglichkeit haben, derart persönliche, manchmal sicherlich kitschiger Accessoires abzulegen, nutzen sie den öffentlichen Raum dafür. Da passt einfach der normierte Grabstein und die normierte Grabstätte nicht mehr hinein.
Das Trauerverhalten im familiären Kreis gehe eher zurück, sagt der Trauerforscher Rainer Sörries.
Auf der anderen Seite beobachten wir einen Hype an Trauerverhalten, wenn es um prominente Verstorbene geht, wenn es um Katastrophen geht, um Unglücke. Dann kommt es plötzlich zu einer Massentrauer in einem Ausmaß, wie es die Menschheitsgeschichte bis dato überhaupt nicht kannte. Also das ist auch so ein Beispiel dafür, dass vieles in dieser Entwicklung der Trauerkultur so scheinbar total auseinanderläuft. Das ist tatsächlich eines der interessantesten Phänomene der Gegenwart.
Sörries vermutet, dass diese Diskrepanz zwischen privater und öffentlicher Trauer etwas miteinander zu tun hat.
Im privaten Bereich gestehe ich mir das nicht zu, aber wenn ich um eine öffentliche Person, wenn ich aus einem Anlass, der außerhalb meiner Person liegt, wenn ich da trauern kann, dann tue ich es auch.
Menschen würden ja nicht nur um Verstorbene trauern, sondern erleben auch nach einer Trennung oder bei Entlassungen Verluste. Die meisten würden über derartige Verluste aber nicht entsprechend trauern.
Jetzt staut sich in uns gewissermaßen so eine Sehnsucht nach Trauer auf, die wir selber nicht ausleben im Privaten. Aber wenn sich dann ein Ereignis außerhalb meiner Person bietet, dann traure ich gewissermaßen mit vielen anderen im Kollektiv. Und deswegen glaube ich schon, dass das miteinander zu tun hat.
Die Trauer nach traumatischen Ereignissen sei für viele auch eine Art Ersatztrauer, ein Ventil.
Trauer ist ja eigentlich der Verlust einer mir bekannten, einer mir sehr nahestehenden Person. Aber bei einem Amoklauf, bei einem Flugzeugabsturz, da trauern Tausende und Abertausende Menschen um Menschen, die es ja gar nicht kennen. Also muss man sich überlegen, was ist der Verlust, worum ich traure?
An öffentlichen Trauerorten finden sich neben Kerzen und Blumen auch immer mehr Kuscheltiere. Der Kulturhistoriker Norbert Fischer erläutert:
Zum einen sind Kuscheltiere eigentlich für die Biografie von Menschen immer von sehr großer Bedeutung, weil sie einem in den frühen Jahren begleiten. Das Kuscheltier, das können Sie auch bei Erwachsenen, bei Studierenden sehen, begleitet die Menschen häufig noch sehr, sehr lange. Das Kuscheltier hat eine hohe emotionale Ausstrahlung, ist ein typisches Symbol, ein typischer materieller Ausdruck für Gefühle.
Da habe ich so eine Vermutung von, dass das eben Symbole für Nähe, für Weichheit, für Zärtlichkeit, für Gefühl sind. Also ich glaube, da ist auch so was Kindliches drin. Wir brauchen dann diese sogenannten Kuschelobjekte, Liebesobjekte. Und indem wir das an diesen Platz hingeben, geben wir es stellvertretend für unser Gefühl. Während die Kerze ist ja häufig sehr religiös besetzt. Wir sind ein Stück weit säkularisiert. Also werden wir versuchen, andere Symbole zu finden. Und ich glaube, da ist der Teddy, der sagt, da hast du was, da steckt mein Herz, da steckt meine Zuneigung zu dir drin. Nimm sie.
In der vergangenen Saison spielt in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund gegen Mainz 05. In der Halbzeitpause erlitten zwei Dortmunder Fans einen Herzinfarkt. Einer konnte reanimiert werden, für den anderen kam jede Hilfe zu spät. Über die sozialen Netzwerke verbreitete sich die Nachricht vom Tod rasend schnell. Die Fans beider Vereine rollten daraufhin ihre Fahnen ein und verfolgten das Spiel schweigend. Nach dem Match erklärten die beiden Trainer Thomas Tuchel und Martin Schmidt:
Es war eine sehr beklemmende Situation, weil ich persönlich, die Mannschaft, glaube ich, über die gesamte zweite Halbzeit, aber ich sehr lange gar nicht wusste, was los ist und dann erste Gerüchte gehört habe.
Ich habe irgendwann gedacht, wieso ist jetzt hier ruhig im Stadion? Es ist unheimlich beeindruckend, wie schnell das mit 80.000 Leuten durchkommuniziert wird. Ich fand das schon beeindruckend.
Gegen Ende des Spiels stimmten die Fans beider Mannschaften die alte Liverpooler Fußballhymne an. Für Norbert Fischer steht dieses Beispiel für eine neue Trauerkultur.
Die Information, die sich jetzt massenhaft sofort verbreitete, zeigt, dass es den Menschen ein Bedürfnis ist, auch am Tod Einzelner, einer Person, die sie vielleicht überhaupt nicht kennen, Anteil zu nehmen und zu zeigen, hier kann es jetzt nicht so weitergehen wie noch Minuten zuvor.
Die Trauerkultur hat sich dank der digitalen Medien demokratisiert, sagt die Theologin Swantje Luthe. Sie erforscht die Online-Trauerkultur und hat beobachtet, dass bei Facebook, Twitter und Co. die Kirchen keine Deutungshoheit mehr haben.
Kommunikation im Netz funktioniert nicht sozusagen entlang von Ämtern oder irgendwelchen Eliten, sondern das pendelt sich neu aus, wer eigentlich da Macht hat, wer etwas sagen darf und etwas zu sagen hat. Also es ist eine Form von Diskurs und in diesem Diskurs entscheidet sich dann, was überzeugt.
Gerade nach Terroranschlägen oder einem Amoklauf zeigen sich die Gefühle von Trauer, Wut und Ohnmacht in neuen digitalen Bahnen.
Ich glaube, dass ein wichtiger Kanal ist, tatsächlich erstmal aus der Sprachlosigkeit herauszukommen. Diese ganzen Nachrichten schockieren. Man weiß nicht, wohin mit diesen ganzen Gefühlen. Und es ist eben ein Kanal, der diese Gefühle sichtbar macht und dann eben auch darin Gemeinschaft stiftet.
Ob das dann immer auch die Tiefe erreicht, die man sich dafür wünscht, oder ob nicht manches dann auch dann sehr banal wird, wenn man das dann so mit einem Klick und einem Emoticon kommentieren kann, wo man früher sich doch ein paar Gedanken gemacht hätte über eine gut formulierte Kondolenzkarte. Na gut, das ist dahingestellt,
sagt der Berliner Pfarrer Martin Germer. Gerade für viele ältere Menschen klingen die spontanen Beileidsbekundungen auf Twitter oder Facebook etwas oberflächlich. Die 31-jährige Swantje Luthe:
Das kann man sicherlich merkwürdig finden. Es ist auch nicht für jeden die passende Form. Aber ich glaube, dass jeder Tod, der öffentlich berichtet wird, auch immer was mit uns persönlich zu tun hat, mit uns selbst zu tun hat, uns daran erinnert, wie schnell das Leben vorbei sein kann, dass es eben nicht nur in unserer Hand liegt, dass wir leben. Und ja, es ist auch eine Form von virtueller theologischer Gemeinschaft, die sich da gründet.
Ein weiteres Phänomen der neuen Trauerkultur: die öffentlich geäußerte Erschütterung über den Tod Prominenter.
Das sind Identifikationsfiguren. Also nehmen wir Michael Jackson. Viele sind mit Michael Jackson sozusagen groß geworden. Er war ein Idol. Und den lässt man nicht einfach gehen. Da zerbricht auch ein Stück vielleicht der eigenen Jugend. Also ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir uns sozusagen ein Stück Identität über diese Menschen auch bilden.
Die Sterbebegleiterin Silvia Brathun begrüßt die neue Trauerkultur, die offen mit dem Schmerz des Verlustes umgeht. In Abwandlung des Grundsatzes des Philosophen René Descartes: Ich denke, also bin ich, sagt Silvia Brathun:
Ich trauere, also bin ich. Ich glaube schon, dass so dieses Gefühl von Schmerz, also dieses Zulassen, Zeugnis ablegen für meine Gefühle und andere dürfen Zeugen davon sein, schon so etwas hat wie: Ich spüre mich selbst, mich gibt es wirklich.
Ich glaube, Trauer ist etwas ganz Existenzielles. Es ist eine Urerfahrung des Menschen.
Der Kölner Manfred Lütz ist Psychotherapeut und katholischer Theologe.
Angesichts des Todes spürt man sich sehr intensiv existenziell. Das heißt, dem Tod auszuweichen heißt, oberflächlich zu leben.
In der Trauer passiert ja immer sowas wie ein Identitätszerbruch. Und wenn wir das jetzt einmal zusammenbringen mit dem Satz von Martin Buber, der Mensch wird am Du zum Ich, dann müssen wir uns in der Gegenwart der anderen sozusagen vergegenwärtigen, dass wir wirklich noch sind. Auch wenn wir im Moment vielleicht gar nicht mehr wissen, wer bin ich überhaupt ohne diesen Menschen.
Ohne diesen Menschen, den man als Idol verehrte.
Wir alle haben eine Unsterblichkeitsillusion. Aber es ist noch ein bisschen schrecklicher, wenn jemand stirbt, den wir eigentlich für unsterblich gehalten haben.
Der Psychotherapeut und katholische Theologe Manfred Lütz hält wenig von dem neuen Trauerkult um Prominente.
Ich finde das im Grunde so neuheidnische Kultformen. Das gab es in der Antike alles schon mal. Da wurden die Kaiser oder berühmte Männer, die wurden mit riesigem Pathos zu Grabe getragen und auch zum Beispiel in der Sowjetunion. Das heißt, das war so eine Art gefeierter Verzweiflung auch, wie man das heute erlebt. Das heißt, eine religiöse Haltung zum Tod ist ja eine Haltung, die auch Trost bietet. Aber Trost gilt heute schon als zynisch. Bei Trauerreden oder so etwas dürfen christliche Aspekte höchstens am Rande vorkommen. Und selbst christliche Prediger bemühen sich dann, auf die Kanzel zu gehen und zu sagen, ich bin auch ratlos. Und dann gehen die wieder runter.
Manfred Lütz fordert Bekenntnisse. Ein christliches Statement von der Hoffnung auf Auferstehung und das ewige Leben.
Ich glaube, dass man so viel Rücksicht nimmt auf eine säkulare Umwelt, dass man seinen Glauben nicht mehr bekennt. Gerade in so existenziellen Situationen, eine Trauersituation ist eine existenzielle Situation, da soll man wirklich das sagen, was man glaubt, und vor allem soll man die Wahrheit sagen.
Aber immer weniger Menschen verspüren die Gewissheit, dass der Tod nicht das Ende sei. Deshalb wachse angesichts des Todes die Verzweiflung vieler Menschen, meint Manfred Lütz.
Es ist eigentlich eine Form von Ritualisierung eines säkularen Umgangs mit dem Tod. Das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, dass angesichts des Todes sich die Glaubensfrage stellt. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist doch die entscheidende Frage, ist dieser Mensch jetzt für immer weg? Ist das jetzt nur noch ein Objekt für Würmer? Oder gibt es so etwas wie ewiges Leben?
Selbst vielen Kirchenmitgliedern ist der Glaube an die Auferstehung abhandengekommen. Nicht einmal die Hälfte der Protestanten glaubt an ein Leben nach dem Tod. Und doch gibt es bei vielen Menschen eine Ambivalenz, wenn es um das Jenseits geht.
Ich denke, es gibt auch noch nach wie vor Ungewissheiten, was das Jenseits anbelangt. Es gibt da große Suchbewegungen und viele Accessoires auf den Orten der Trauer und Erinnerung zeugen eigentlich davon, dass man mit dem Jenseits doch noch zu kämpfen hat. Auch die Trauerlieder, die heute auf Bestattungsfeiern gespielt werden, zeugen schon in ihren Titeln, denken Sie an Stairway to Heaven oder Knockin' on Heaven's Door, zeugen schon davon, dass man sich doch immer noch mit diesem Thema befasst, aber man hat nicht mehr die Gewissheit, die in früheren Jahrhunderten die christlichen Kirchen vermitteln konnten.
Ich glaube nicht, dass heute noch für eine gute Trauerbewältigung ein Jenseitshorizont eines ewigen Lebens notwendig ist,
sagt der Trauerforscher und Theologe Rainer Sörries. Für ihn sind kirchlich geprägte Trauerrituale fast schon ein Anachronismus.
Bundesweit sind gerade mal noch ein bisschen über die Hälfte in einer der christlichen Kirchen. Das wird in Zukunft eine große Frage sein, ob wir das noch so kirchlich-religiös bewerkstelligen können. Das wird in Zukunft schon zu Diskussionen Anlass geben, ob nicht auch die Gesellschaft neue und andere Formen öffentlicher Trauer finden muss.
Jenseits der Norm, der Wandel der Trauerkultur. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach.